RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. Franziskus muss sich wegen einer Lungenentzündung noch schonen. Aus Rom, Lisa Weiß.
Die Christen feiern an Ostern die Auferstehung von Jesus Christus. Dementsprechend ist der Ostersonntag ein Tag der Hoffnung. 2025 ist zudem ein sogenanntes Heiliges Jahr. Das wird normalerweise nur alle 25 Jahre gefeiert.
In Berlin hat der evangelische Bischof Stäblein in seiner Osterpredigt zu Mut und Zuversicht aufgerufen, trotz zahlreicher Krisen in der Welt. Die Trauer gehöre dazu, ohne Karfreitag gäbe es keinen Ostermorgen, sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Das russische Militär hat trotz einer angekündigten Feuerpause wieder Ziele in der Ukraine angegriffen. Ukrainische Behörden sprachen von dutzendfachem Beschuss durch die russische Armee. Russland warf wiederum der Ukraine vor, die Feuerpause gebrochen zu haben. Gestern hatte Russlands Präsident Putin eine 30-stündige Waffenruhe über Ostern erklärt. Der ukrainische Staatschef Selenskyj und westliche Staaten forderten dagegen eine längere Feuerpause. SPD-Chef Klingbeil hat sich gegen einen verpflichtenden Wehrdienst in Deutschland ausgesprochen. Stattdessen müsse die Attraktivität der Bundeswehr erhöht werden, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Christina Trautwein.
Er sei sich sicher, dass man über diesen Weg ausreichend Freiwillige finden werde, sagte Klingbeil weiter. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit, beim Bund kostenlos den Führerschein zu machen. Zuvor hatte der Präsident des Reservistenverbandes Sensburg im Deutschlandfunk gesagt, dass seiner Meinung nach an einer Rückkehr zur Wehrpflicht kein Weg vorbeiführe, wenn man die Personalnot bei der Bundeswehr bekämpfen und die Zahl der Soldatinnen und Soldaten erhöhen wolle.
Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauerten an. Laut einer RBB-Reporterin hat am Vormittag die Kriminalpolizei den Tatort untersucht. Auch Polizeihunde waren im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag meist heiter oder sonnig und es bleibt trocken. Zurzeit in Berlin-Dahlem 15 Grad und in Fürstenwalder Spree 19. Morgen Ostermontag anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter, bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 13.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
An Christine Schenten im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Ostersonntag. Das war eine fragwürdige Ankündigung, die da gestern aus Moskau kam. Für 30 Stunden sollte es keine Kampfhandlungen in der Ukraine geben. Die geplante Waffenruhe läuft aktuell auch noch, und zwar bis Mitternacht. Aber trotzdem wird in der Ukraine weitergekämpft und angegriffen. Eindrücke der bisherigen Stunden hat Stefanie Markert.
Ein rotes Ausrufezeichen um 21.53 Uhr. So beginnt die amtliche russische Nachrichtenagentur TASS ihre Meldung, Kiew habe die Waffenruhe verletzt und greife weiter im umkämpften Gebiet Cherson in der Südukraine an. Erst dann folgte auf dem TASS-Telegram-Kanal die Live-Übertragung der Osternacht aus der Moskauer Erlöserkirche, zu der auch Kreml-Chef Putin kam und eine dünne rote Kerze hielt. Er hatte gestern überraschend eine 30-stündige Feuerpause befohlen. Aus humanitären Gründen kündigt die russische Seite einen Waffenstillstand bis Mitternacht von Sonntag auf Montag an. Ich befehle Ihnen, alle Kampfaktionen in dieser Zeit einzustellen. Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite unserem Beispiel folgen wird. Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, mögliche Verstöße gegen den Waffenstillstand und Provokationen des Feindes sowie alle seine aggressiven Aktionen abzuwehren. Die Ukraine folgte. Man wolle spiegeln, was Russland tue, so der ukrainische Präsident Selenskyj. Auf Ruhe an der Front folge Ruhe, auf Angriffe Gegenschläge. Die Ukraine wirft ihrerseits Russland vor, die Feuerpause an mehreren Frontabschnitten nicht einzuhalten. Es gebe Artilleriebeschuss und in Kiew heulten die Sirenen, berichtete ein AFP-Reporter. Dennoch würde Kiew die Feuerpause gern auf 30 Tage verlängern. Das gebe dem Frieden eine Chance, so Selenskyj. Schon im Januar 2023 hatte Putin eine einseitige anderthalbtägige Feuerpause zum orthodoxen Weihnachtsfest angeordnet. Dies war damals als Finte ausgelegt worden, damit Moskau mehr Zeit für Truppenverlegungen gewinnt. Jetzt soll die Rückeroberung der von ukrainischen Soldaten besetzten russischen Grenzgebiete bei Kursk viele Kräfte gebunden haben, die nun an andere Frontabschnitte verlegt werden könnten, sagen Beobachter. Der russische Generalstab hatte gestern verkündet, man habe 99,5% des Gebiets Kursk befreit. Christus, was Christus ist, wird statt Kampfhandlungen zeigt die offizielle Nachrichtenagentur TASS auf Telegram vor allem Bilder von Ostern feiernden Soldaten. Sie erhielten laut Verteidigungsministerium die typischen Osterkuchen Kulitsch und Ikonen. In Frontkirchen mit Tarnnetzen wurden Messen abgehalten, darunter auch für Soldaten der Gruppe Sever Norden, die die ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten Belgorod und Kursk zurückgeworfen hätten, meldet TASS. Wie sich die Beruhigung an der Front auf die Friedensvermittlung durch die USA auswirkt, ist noch unklar.
Stefanie Markert war das über die 30-stündige Waffenruhe in der Ukraine und die Frage, ob sich daran überhaupt bisher gehalten wurde. Blicken wir jetzt in die Türkei. Vor einem Monat wurde in Istanbul der beliebte Oberbürgermeister İmamoğlu festgenommen. Das führte zu der größten Protestwelle in der Türkei seit mehr als 10 Jahren. Wie steht es heute um die Proteste? Ob die Protestbewegung es aktuell schafft, weiter Menschen für sich zu begeistern, beantwortet Istanbul-Korrespondent Carsten Buschgereit.
Es schien etwas die Luft raus zu sein während der Feiertage nach Ramadan. Jetzt nehmen die Proteste wieder Fahrt auf und das ist wörtlich zu nehmen. In der Provinzstadt Yozgat, das ist mitten in Anatolien, da gab es gestern eine 6 Kilometer lange Traktordemo, organisiert von der größten Oppositionspartei, der CHP. Das ist insofern erstaunlich, dass die Gegend eigentlich eine Erdogan-Hochburg ist. Der hatte dort bei der letzten Präsidentschaftswahl rund 3/4 der Stimmen geholt. Und so wie gestern in Yozgat soll es an jedem Samstag in einer anderen Provinz eine Kundgebung geben und in Istanbul an jedem Mittwoch, so lange bis İmamoğlu frei ist, sagt die Opposition. Und am 1. Mai, da haben die Gewerkschaften zu Großkundgebungen aufgerufen. Es geht also weiter.
Wie nun aber die türkische Regierung auf diese Proteste reagiert, dazu nochmal Carsten Buschgereit.
Mit viel Polizei und Absperrgittern, wie gestern wieder auf dem zentralen Taksim-Platz hier in Istanbul. Parteiveranstaltungen der CHP, die konnten bisher aber stattfinden und da gab es auch keine nennenswerten Ausschreitungen. Erdogan selbst hatte die Demonstranten hier anfangs als Straßenterroristen bezeichnet. Inzwischen äußert er sich kaum noch dazu, vielleicht auch um die Proteste nicht weiter anzufachen. Es scheint mir so, als wollte er die ganze Sache aussitzen. Im Moment sieht das aber nicht so aus, als wenn das so schnell gelingen könnte. Internationale Kritik ist nach wie vor verhalten. Aber es gibt aus deutscher Sicht zwei bemerkenswerte Entwicklungen. Zum einen berichtet das Handelsblatt, dass die noch amtierende Bundesregierung die Lieferung von mehreren Dutzend Kampfjets vom Typ Eurofighter in die Türkei blockiert. Und gestern war der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff zu einem privaten, aber irgendwie doch Solidaritätsbesuch bei Dilek İmamoğlu, der Ehefrau von Ekrem İmamoğlu.
Bisher sind bei und nach den Protesten fast 2000 Menschen festgenommen worden. Carsten Buschgereit beantwortet, was mit ihnen passiert ist.
Die meisten sind wieder auf freiem Fuß, vor allem die unter 18-Jährigen wurden schnell wieder freigelassen. 57 Demonstranten sind noch in Untersuchungshaft. Am Freitag haben die ersten Prozesse begonnen, überwiegend gegen Studierende, aber auch gegen einige Journalisten. Die Vorwürfe reichen da von Teilnahme an einer verbotenen Kundgebung über illegalen Waffenbesitz bis hin zu Anstachelung zu Straftaten in sozialen Medien. Und darauf stehen dann 6 Monate bis 5 Jahre. Sollten die Urteile entsprechend hart ausfallen, dann kann man davon ausgehen, dass damit auch eine abschreckende Wirkung bezweckt wird.
Wie steht es um die Protestbewegung in der Türkei? Antworten dazu kamen von Carsten Buschgereit, unserem Korrespondenten in der Region. Wie wirkt sich eigentlich das Cannabis-Gesetz auf Berlin aus? Dazu gibt es jetzt neue Erkenntnisse und die fasst Christina Torke zusammen.
Vieles, was vorher illegal war, ist inzwischen nicht mehr verboten. Seit dem 1. April 2024 dürfen Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich führen. Ein Anbau der Pflanze ist unter Auflagen erlaubt. Die meisten Straftaten betrafen unerlaubten Handel. Die Zahlen zeigten deutlich, dass Polizei und Justiz durch die Teillegalisierung entlastet würden, heißt es in dem Bericht. Sie habe dazu geführt, dass Konsumierende nicht mehr unnötig verfolgt, kriminalisiert kriminalisiert und stigmatisiert werden.
Christina Torge berichtete. Nun nach Brandenburg. Dort hat die Regierung aus SPD und BSW jüngst Pläne für einen Sparkurs im Bereich Bildung angekündigt. Kritik kommt jetzt vom Brandenburger Schülersprecher Stefan Tarnow. David Klevenow hat die Einzelheiten für uns.
Der Sprecher des Landesschülerrates kritisierte die Landesregierung, weil sie im Bildungsbereich kürzen will. Der Unterricht muss gewährleistet werden, erklärte er. Problematisch für Stefan Tarnow ist auch, dass Lehrer eine Stunde mehr Unterricht geben sollen und dafür von anderen Aufgaben entlastet werden. So soll es die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens nur noch in den Stufen 4, 6 und 10 geben. Inzwischen hat Finanzminister Krumbach darauf hingewiesen, dass es doch mehr Lehrer geben könne, weil der Topf für Personal ausreichend gefüllt sei. Im Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr waren keine zusätzlichen Stellen für Lehrkräfte geplant.
RBB24-Reporter David Klevenow berichtete über die Reaktionen auf mögliche geplante Sparmaßnahmen im Bereich Bildung in Brandenburg.
RBB24 Inforadio Kultur.
Graugnome, Wilddruden, Rumpelwichte. Vielleicht hat es da bei Ihnen jetzt schon Klick gemacht, vor allem wenn Sie Ronja Räubertochter kennen. 40 Jahre nach der Verfilmung des großen Klassikers von Astrid Lindgren hat die ARD die Geschichte neu verfilmt. Staffel 2 der Miniserie läuft heute und morgen im Ersten. Kulturreporter Norbert Kunze hat schon mal reingeschaut.
Ich habe eine Nachricht für Borka von Mattis.
Wie lautet die Nachricht?
Es ist dieser eine Augenblick, der alles verändert. Spontan und doch voller Überzeugung springt Ronja Räubertochter über den Höllenschlund, um ein Gleichgewicht der Kräfte zwischen den Räuberbanden herzustellen.
Nein!
Mattis hatte Birk, Borkas Sohn, gefangen und verlangt, dass dessen Bande sofort die Burg verlässt. Der Junge käme so lange in den Kerker. Ronja trifft ihre folgenreiche Entscheidung und löst sich so von ihrer Kindheit, springt mit Anlauf hinein in ihre Zukunft.
Also Mattis, was sagst du? Wirst du mir meinen Jungen zurückgeben?
Natürlich tue ich das. Aber ein Kind wirst du mir nicht geben können. Ich habe keins.
Mattis!
Sowohl in Astrid Lindgrens Vorlage als auch in Film und Serie ist dieser Twist zentrales Element. Er verleiht dem Stoff die Tiefe, macht ihn zu mehr als einer abenteuerlichen Geschichte aus Bullerbüs Nachbarschaft.
Mama! Das kannst du doch nicht machen! Du bist ein Monster! Das darfst du nicht! Nein!
Ah! Das meint meine Tochter, was ich nicht tun kann!
Aber ganz ruhig jetzt.
Auch die zweite Staffel erzählt vor allem von Familie und Zusammenhalt und der tiefen Vater-Tochter-Liebe Ronja Mattis. Logischerweise, denn die Folgen 7 bis 12 knüpfen nahtlos an, sind Fortsetzung. Es empfiehlt sich, die ersten 6 zu schauen.
Das hätte ich ja gern gesehen.
Ja, ich kann's dir zeigen.
Was tust du denn da?
Sie klingt halt so. Das ist ihr Frühlingslied.
Wer die Geschichte kennt, weiß, was geschieht. Ronja und Birk leben fortan im Wald an der Schwelle zum Erwachsenwerden und beginnen über ihre Zukunft zu sprechen.
Tut es dir leid, dass du über den Höllenschlund gesprungen bist?
Ein wenig schon. Aber ich würde es wieder tun. Man darf Menschen nicht bestehlen, um zu bekommen, was man will.
Neu ist der Handlungsstrang um die Söldnerin Kappa und ihre Jagd auf Mattis. Ein persönlicher Rachefeldzug, der zum Finale dramatische Formen annimmt.
Ganz ruhig. Was wollt ihr? Ich werde alles tun.
Du sollst am Fenstersim stehen.
Nein!
Deine Tochter wird ihren Vater sterben sehen, so wie ich es auch tun musste.
Astrid Lindgren veröffentlichte Ronja Räubertochter 1981. Neben unzähligen anderen populären Figuren wie Karlsson, Lotta oder Madita schuf sie mit diesem Abenteuer von Freiheit und vom Erwachsenwerden ihre gewiss schönste und bedeutsamste Geschichte. Dank der modernen Neuverfilmung bleibt sie auch für künftige Generationen erhalten.
Meine Tochter ist wieder zurück. Und ihr jubelt ihr zu und heißt sie willkommen oder ihr kriegt es mit mir zu tun.
Aber
Ronja Räubertochter, Staffel 2 der neuen Serie, läuft jetzt im Ersten, heute die ersten 3 Folgen, ab 17.05 Uhr, morgen die restlichen und natürlich auch in der ARD-Mediathek stehen sie auch schon. Und hier geht's weiter mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Sport.
In der zweiten Fußball-Bundesliga wird heute der 30. Spieltag abgeschlossen unter Beteiligung von Hertha BSC. Die Berliner sind seit 4 Partien ungeschlagen und wollen diese Serie beim vorletzten SSV Ulm natürlich ausbauen und weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln, den der Trainer Stefan Leitl, das betont er geradezu mantraartig, noch längst nicht für gesichert hält. In einer guten Viertelstunde um 13.30 Uhr geht's los. Detlef Lindner wird dann unser Reporter sein. Hallo Detlef.
Ja, hallo.
Bei Hertha fehlt Ibo Masa, gelb gesperrt. Kenny und Cuisance beide nach Gelbsperre zurück. Sonst irgendwelche Veränderungen in der Startformation?
Nee. Das ist schon das Wesentliche zumindest und ich bin mal gespannt, gerade zum ersten Mal nicht eben mit von Anfang an dabei, wie die Hertha ohne Ibrahim Masa da auftritt. Ich meine, das ist schon eine kleine Umstellung. Es ist ja nicht so, dass es irgendein Spieler ist von der einen oder anderen Ecke, links oder rechts, sondern das ist ein zentraler Mann, das ist der Regisseur. Aber gut, die Qualität der Hertha ist natürlich da, spielerisch sowieso, von den Spielern müssen wir auch gar nicht reden. Also die Ulmer vielleicht können das auffangen durch mannschaftliche Geschlossenheit. Ich bin mal sehr gespannt. Da musst du dich natürlich dann anstelle der Hertha auch erstmal reinfuchsen gegen so ein kämpferisches Team.
Gib uns doch mal einen Einblick in die aktuelle Situation in Ulm, von Ulm. Sind Vorletzter, akute Abstiegsgefahr, Trainer auch schon gewechselt, zuletzt Magdeburg geschlagen. Wie ist die Lage?
Ja, immer wieder diese Hoffnung und dieser Mut und man hat eben diese letzten Spiele hier zu Hause vor allem dann eben auch richtig gut gespielt und mein, um Darmstadt zu schlagen zu Hause, gut, die Hertha weiß davon, ja, 1:1 zuletzt zu Hause gegen Darmstadt, also die Ulmer haben Darmstadt geschlagen, haben Magdeburg geschlagen, ist der Gegner sagt immer eine eklige Mannschaft, die er dann auch nicht davor zurückschreckt, auch mal Manndeckung zu spielen. Aber das ist die Stärke von Ulm, den Gegner nerven. Nicht besonders schön zu spielen. Die Hertha muss sich auf ein sehr, sehr kämpferisches Klein-Klein-Spiel und Team des SSV Ulm einstellen. Also Schönheitspreis wird es hier nicht geben. Und meistens auch das eben so ein Ruf Richtung Hertha. Meistens ist in Ulm Geduld gefragt. Wenn die Ulmer Schwächen haben, dann hinten raus, wenn Konzentration und Kräfte nachlassen, weil das Spiel eben sehr laufintensiv ist, sehr kämpferisch ist. Also hinten raus Geduld haben, da sind die Ulmer anfällig. Gerade in diesen letzten Minuten haben sie viele, viele Gegentore kassiert. Aber wie gesagt, durch diesen Wechsel, du hast es schon angesprochen, Robert Lechleiter ist jetzt der neue Trainer. Da hat man auch einige Punkte geholt, die zuvor eben nicht auf dem Plan standen.
Im Hinspiel in Berlin noch unter Thomas Wörle hat Ulm gut mitgehalten, hat 2:2 gespielt, zweimal einen Rückstand aufgeholt, einen Punkt mitgenommen. Was hat sich verändert unter Robert Lechleiter und wie erwartest du sein Team heute?
Also geändert hat sich natürlich nicht allzu viel. Er hat so kleine Stellschrauben gedreht. Er hat die Abwehr noch mal kompakter bekommen. Er hat, was ich auch schon gesagt habe, durchaus auch gesagt, also warum sollen wir immer in diesen letzten Minuten Spiele verlieren? Wir gehen dann auch mal auf die Manndeckung. Wir gehen dann auch mal, ich bin heute mal sehr gespannt, wie dann zum Beispiel ein Fabian Reese abgefangen wird. Wir gehen möglicherweise, was ich nicht weiß, aber ich kann mir vorstellen, dass Fabian Reese heute ein ganz, obwohl Sonne da ist, einen sehr schattigen Nachmittag hat, weil er immer einen Gegenspieler auf den Füßen stehen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so ein Stil von Robert Lechleiter, der dann sagt, ja gut, das gehört nicht mehr zum aktuellen Fußball, aber wenn das Punkte bringt, dann ist das völlig okay. Er setzt nicht auf unbedingt neue Spieler. Das kann man so nicht sagen. Er hat vielleicht eine neue Ansprache ins Team hineingebracht, so ein bisschen frischen Wind. Das hat vorher vielleicht ein bisschen gefehlt. Aber große Umstellungen gab es beim SSV Ulm jedenfalls durch den Trainerwechsel nicht.
Vielen Dank, Detlef Lindner. 13.30 Uhr geht's los in Ulm. Hertha BSC gefordert beim Tabellenvorletzten. Und die Serie von 4 Spielen ohne Niederlage, 10 Punkte, 3 Siege, ein Unentschieden, die soll natürlich ausgebaut werden. Live in Ausschnitten diese Partie hier selbstverständlich im Programm bei rbb24 Inforadio zu verfolgen oder komplett live zu hören auf inforadio.de oder über die Sportschau-App. Wegen der Feiertagsruhe an Karfreitag werden heute sogar 5 Zweitligapartien ausgetragen. Köln könnte mit einem Sieg gegen Münster an Tabellenführer HSV vorbeiziehen und Magdeburg würde mit einem Erfolg gegen Schlusslicht Regensburg Relegationsplatz 3 erobern. Außerdem trifft Darmstadt auf Hannover und Karlsruhe erwartet Greuther Fürth. In der Bundesliga wird ebenfalls der 30. Spieltag abgeschlossen mit 3 Partien. Beginnen 15.30 Uhr mit der Begegnung Augsburg gegen Frankfurt. Ab 17.30 Uhr 20:30 das Borussen-Duell Dortmund gegen Mönchengladbach und zum Abschluss erwartet St. Pauli um 19:30 den Meister Leverkusen. Zwei weitere Hinweise: Handball heute, das Topspiel der Bundesliga, Tabellenführer Füchse Berlin gegen den dritten Hannover Burgdorf, das Ganze ab 15 Uhr auch in Ausschnitten hier im Programm und live im Fernsehen zu verfolgen, und Basketball, Alba in der Bundesliga zu Hause gegen Frankfurt, das ab 18 Uhr. Der Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Also, hier sind wir vor den Elefanten. Das Coole an diesen Burschen ist, dass sie wirklich, wirklich, wirklich lange Rüssel haben. Und das ist cool. Und das ist so ziemlich alles, was man dazu sagen kann.
Das stimmt nicht ganz. Wir müssen mehr dazu sagen. Herzlich willkommen zu dieser Osterspezialausgabe des Medienmagazins im RBB 24 Inforadio mit Jörg Wagner. Das waren eben 19 historische Sekunden, in denen Jord Karim, geboren 1979 in Merseburg im DDR-Bezirk Halle, heute Sachsen-Anhalt, in eine Kamera spricht. Am 23. April 2005 wurde es auf YouTube hochgeladen. 354,8 Millionen Klicks hat dieses Video aus dem Zoo von San Diego, USA inzwischen. Vermutlich nicht wegen der Länge der Elefantenrüssel. Es ist das offiziell erste Video, das vor 20 Jahren auf YouTube hochgeladen wurde. Karim ist einer der drei Gründer von YouTube, der damit eine weltweite Bewegung auslöste, sein eigener Sender zu sein. YouTube, deine Senderöhre.
Why do YouTube? I mean, why do you put yourself out there in videos? Or why do you feel the need to comment on videos and interact?
Warum macht ihr YouTube? Warum stellst du dich mit deinen Videos ins Netz und kommentierst andere, interagierst? Das war eine Frage von Anbeginn. Ein Motiv war, mit seinem Talent auf der Weltbühne entdeckt zu werden. Dezember 2007, 2 Jahre nachdem das erste Video auf YouTube hochgeladen wurde. Anna K. aus Hamburg singt auf ihrem Kanal Amy Winehouse und Tausende sehen per YouTube zu. Das Video ist so beliebt, dass Anna nach Berlin fahren darf und sich einem YouTube-Talente-Wettbewerb stellt. Ihr Ziel ist es, berühmt zu werden wie einige andere YouTuber, die weltweit Beachtung gefunden haben. In Berlin jedenfalls erhält sie schon mal den ersten Preis des Secret-Talent-Wettbewerbs aus den Händen des YouTube-Mitbegründers Chad Hurley, der mit dem vorhin gehörten Zoogänger George Karim und Steve Chen die Videoplattform gegründet hatte. Eigentlich nur, um den Freunden eigene Videos zugänglich zu machen, wie er hier damals im Medienmagazin meiner Kollegin Eleni Klotzikas erzählte.
Hi Chad.
Hello.
Did you ever expect
Hättest du, als du YouTube gegründet hast, jemals daran gedacht, dass du damit eine Massenbewegung auslösen würdest?
No, I don't think we ever planned for that or ever expected that. I think
Nein, das hätten wir nie erwartet. Wir hatten einfach nur das große Glück, zur richtigen Zeit das Richtige zu machen. Den Prozess für alle leicht zu machen, Videos hochzuladen und anzuschauen.
Glaubst du, dass das langfristig eine Änderung in dem Medienkonsumverhalten auslöst, dass immer mehr Menschen gar nicht mehr Fernsehen, sondern YouTube-Videos anschauen?
Ich glaube, es ist eher ein Zusatz zu den anderen Medien, nicht deren Ersatz. Ich glaube, dass die Leute jetzt einfach mehr Möglichkeiten haben. Jetzt geht es nicht nur darum, verbringe ich meine Zeit mit dem Internet oder dem Fernsehen. Wir konzentrieren uns auf die kleinen Clips, die Leute problemlos anschauen können, während sie ihre E-Mails checken oder zwischendurch, während sie andere Aufgaben online erledigen.
Checking their email, in between doing tasks online and having the ability to easily share these videos with one another.
Und sie haben die Möglichkeit, darüber miteinander zu kommunizieren. Ich glaube, wir sind eine ziemlich gute Ergänzung zum Fernsehen.
Nun zu den Secret Talents. Als ihr YouTube ins Leben gerufen habt, dachtet ihr da auch, dass viele Menschen YouTube als Fenster zur Welt betrachten, um ihr eigenes Talent zur Schau zu stellen, ohne dass sie darauf warten, dass jemand von den traditionellen Medien sie entdeckt?
Nein, garantiert haben wir das nicht erwartet. Wir haben, wie gesagt, nur versucht, das Problem zu lösen, wie wir selbst unseren Freunden unsere Videos zeigen. Und wir diese Videos am einfachsten ins Internet hochladen können. Und wir mussten feststellen, dass viel mehr Leute vor dem gleichen Problem standen. Und jetzt haben die Leute die Möglichkeit, andere Leute mit ihren Videos zu unterhalten und ihr Talent unter Beweis zu stellen. Und wir sehen uns inzwischen als Karrieresprungbrett, wie die Leute, die entdeckt werden wollen. Es gibt eine Menge Beispiele von Nutzern, die durch uns die Möglichkeit hatten, einen Fernseh- oder Plattenvertrag zu unterzeichnen. Vielleicht können wir in Zukunft sogar noch mehr tun, um das zu ermöglichen.
Thank you.
Great, thanks.
Hallo, mein Name ist Markus Beckedahl. Ich bin potenzieller Landesverräter und Chefredakteur von Netzpolitik.org.
So in einem YouTube-Video Landesverrat vom 1. August 2015, das ich vor 10 Jahren als Visual Radio Interview hochgeladen hatte. Inzwischen ist Markus Beckedahl nicht mehr potenzieller Landesverräter nach § 94 Strafgesetzbuch. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte seinerzeit Strafanzeige gestellt. Gegenstand des Ermittlungsverfahrens war die Veröffentlichung zweier Artikel über die Arbeit des Verfassungsschutzes bei der Überwachung des Internets gewesen. Das hatte sich als haltlos erwiesen, aber Markus Beckedahl ist auch nicht mehr Chefredakteur von Netzpolitik.org. Er hat den Staffelstab übergeben und ist jetzt der führende Kopf von digitalpolitik.de. Und dennoch ist dieses Videointerview, und damit Markus herzlich willkommen in der Leitung, immer noch auf YouTube zu sehen. Ist das gut?
Ja, YouTube ist ein Gedächtnis der digitalen Welt geworden für Videoinhalte, auch immer mehr für Audioinhalte. Und das ist erstmal gut, dass solche Videos immer noch auffindbar sind. Ich würde mir beispielsweise auch wünschen, dass viele Videos des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch nach mehr als 3 Jahren noch auffindbar sind, damit wir Zugriff als Zahlerinnen auch auf das gesamte Archiv haben.
Du warst immer ein Warner vor zu viel Machtkonzentration, hast schon vor Jahren eine Zerschlagung von Meta, dem Dachkonzern von Mark Zuckerberg, gefordert. Seltsamerweise wird das gerade wieder in den USA diskutiert. Wie sieht es mit Alphabet, dem Mutterkonzern von Google und YouTube, aus? Auch zerschlagen?
Ja, die hätten wir auch schon lange zerschlagen müssen, weil Alphabet hat zu viel Macht und hat zu viel Monopolstellung über mehrere Märkte hinweg. Wir haben auf der einen Seite die Suchmaschine Google mit mehr als 90% Marktanteil in Deutschland. Wir haben Android, das Smartphone-Betriebssystem mit wahrscheinlich auch so noch über 80% Marktanteil. Wir haben YouTube, die dominante Videoplattform. Wir haben noch viele andere Märkte, wo Alphabet Google aktiv ist, und das Unternehmen versucht ja auch irgendwie die Daten zusammenzuführen, um seine Monopolstellung irgendwie zu schützen, abzusichern, mit dem eigentlichen Ziel, möglichst viele Daten von uns Nutzerinnen zu gewinnen, um uns Werbung auszuspielen, was das eigentliche Geschäftsmodell dahinter ist.
Zerschlagen heißt ja nicht kaputt machen in dem Sinne, sondern nur trennen, also die einzelnen Geschäftsfelder nicht in eine Hand geben, richtig?
Ja, genau. Von mir aus kann YouTube gerne als Videoplattform weiterlaufen, aber ich würde schon es begrüßenswert finden für den Wettbewerb und auch für unsere Datenschutzrechte, wenn quasi dieses so mächtige Unternehmen entflechtet werden würde.
Denn 20 Jahre YouTube heißt ja nicht nur einfach 20 Jahre die stärkste Videoplattform in der Welt, sondern auch 20 Jahre auch die Möglichkeit in der Gegenöffentlichkeit. Viele profitieren ja davon, dass sie auf dieser Plattform die Gelegenheit haben, ihre Meinung zu sagen. Ist da zurzeit alles in Ordnung?
Nee, das ist natürlich auch nicht alles in Ordnung. Wir haben in letzter Zeit gesehen, dass beispielsweise auch YouTube seine Inhalterichtlinien gelockert hat und wieder mehr Diskriminierung zulässt, sozusagen auch als kleiner Kniefall vor Donald Trump und seiner Regierung, nicht ganz so offensiv vertreten wie bei Meta durch Mark Zuckerberg. Man kann davon ausgehen, dass die Signale bei der Trump-Regierung ankommen, dass man sich durch Änderungen der Inhalterichtlinien quasi dieser etwas unterwirft, auch mit dem eigentlichen Ziel, dadurch mehr Hilfestellung zu bekommen gegen Regulierung weltweit, wie beispielsweise bei uns, und vor allen Dingen auch Hilfe zu bekommen gegenüber der eigenen Justiz in den USA, die natürlich auch Verfahren gerade am Laufen hat, um zu prüfen, ob Google zu mächtig geworden ist und ob man es zerschlagen sollte.
Markus Beckedahl von digitalpolitik.de. Wenn Sie mehr von ihm und überhaupt zu 20 Jahre YouTube hören wollen, empfehle ich Ihnen den Medienmagazin-Podcast in der ARD Audiothek. Die neueste Ausgabe erscheint immer montags Mittag. Hier im linearen RBB 24 Inforadio hat wieder die aktuelle Nachrichten-, Verkehrs- und Wetterlage Vorrang. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
In Sachsen-Anhalt ist die A2 in Richtung Magdeburg zwischen Burgzentrum und Lostau nach einem Unfall gesperrt. A10 westlicher Berliner Ring, zwischen Leest und Großkreuz in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle. A13 Berlin Richtung Dresden, zwischen Teupitz und Bayreuth-Mark ist nach einem Unfall noch die rechte Spur gesperrt. Davor staut es sich, etwa 50 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin, rund 10 Minuten mehr einplanen müssen Sie auf der A100 in Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. Dann in Tiergarten und Mitte. Die Straße der 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor bis zum Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Ein Hinweis noch zur Berliner U-Bahn. Wegen Bauarbeiten fährt bis Anfang Juni die U2 nur zwischen Pankow und Gleisdreieck. Zwischen Gleisdreieck und Rohleben können Sie die Baustellenlinie U12 nutzen. Die Station Bülowstraße ist geschlossen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13.30 Uhr mit Kerstin Reinsch. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. In der Osterbotschaft wurden der Antisemitismus sowie der Krieg in Gaza kritisiert. Außerdem wurde für Frieden für die Ukraine gebetet, sowie um ein Ende des Leidens der Menschen im Jemen und im Sudan. In Berlin hat der evangelische Bischof Stäblein in seiner Osterpredigt zu Mut und Zuversicht aufgerufen, trotz zahlreicher Krisen in der Welt. Die Trauer gehöre dazu. Ohne Karfreitag gäbe es keinen Ostermorgen, sagte der Bischof der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die einseitig von Russland ausgerufene Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine hat nicht gehalten. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, wieder gegnerische Ziele angegriffen zu haben. Gestern hatte der russische Staatschef Putin eine 30-stündige Feuerpause verkündet. Stefanie Markert.
444 Mal hätte die ukrainische Seite nach Beginn der Waffenruhe und bis zur Mittagsstunde russische Stellungen beschossen. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium unter anderem über die Nachrichtenagentur TASS mit. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten hat es von Mitternacht bis 6 Uhr Ortszeit ungefähr genauso viel Beschuss von der Gegenseite gegeben. Selenskyj räumt aber ein, in manchen Gebieten habe sich die Lage beruhigt.
Bei den Verbraucherzentralen in Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr Beschwerden eingegangen. Laut Bundesverband waren es fast 300.000. Das sind 18% mehr als nach 2023. Oft ging es um Verträge, die den Verbrauchern aufgedrängt wurden. Die Verbraucherschützer zählten außerdem mehr Beschwerden über gefälschte Online-Shops, wo bestellte Produkte nach dem Bezahlen nie geliefert wurden. In Berlin ist die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis seit der Teillegalisierung stark zurückgegangen. Wie die Gesundheitsverwaltung auf eine Grünen-Anfrage mitteilte, wurden in den vergangenen 12 Monaten etwa 2300 Vergehen festgestellt, deutlich weniger als im Zeitraum davor. Christina Torge, RBB 24.
Die meisten Straftaten betrafen unerlaubten Handel. Die Zahlen zeigten deutlich, dass Polizei und Justiz durch die Teillegalisierung entlastet würden, heißt es in dem Bericht. Seit dem 1. April 2024 dürfen Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich führen. Ein Anbau der Pflanze ist unter Auflagen erlaubt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag meist heiter oder sonnig und trocken. Zurzeit in Berlin Adlershof 15 und in Cottbus 18 Grad. Morgen Ostermontag anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich aber auch Schauer, vereinzelt Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Am Dienstag ganz ähnliches Wetter. Die Zeit 13.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Auf den Tag genau 100 Tage ist er heute im Amt, US-Präsident Donald Trump. Seither kaum ein Tag ohne Trump-Schlagzeile in Deutschland. Zölle, Ukraine-Krieg, Annexionsdrohungen. Hallo zu den Weltsichten am Ostersonntag, sagt Matthias Schirmer. Wir gucken jetzt mit unseren ARD-Korrespondenten in den USA mal genauer in das Land hinein. Die Frage für Nina Barth, Ralf Borchert und Sebastian Hesse hieß, wie reagieren die US-Bürger auf 100 Tage Donald Trump. Macht er gerade, wie versprochen, Amerika und seine Wirtschaft wieder great again? Oder führt er das Land in eine einwanderungsfeindliche Diktatur? Die Rundreise unserer Korrespondenten startet in Kentucky.
So right now is when we're actually bottling the product. So this is where we take the bourbon or the spirits. Right now it's actually our blackberry whiskey.
Man muss am Bourbon in der Distille von Tom Barge gar nicht nippen. Einmal tief durchatmen und schon stellt sich ein leichter Schwips ein. Tom steht an seiner Abfüllanlage und lässt in Fässern gereiften Blackberry Whiskey in bauchige Flaschen laufen.
This one, it actually, it's a vacuum pump.
Tom und seine Frau Kim haben 2015 in Graham im westlichen Kentucky ein altes Art Deco-Schulgebäude gekauft und dort 4 Jahre später die Bard Distillery ins Leben gerufen.
95% of the world's bourbon is still made in Kentucky.
95% des weltweiten Bourbon-Whiskys werden noch immer in Kentucky gebrannt, betont Tom, ein kräftiger, untersetzter Mann mit graumeliertem Vollbart. Trotz Pandemie ist das Geschäft mit unterschiedlichen Whisky-Sorten gut angelaufen. Wären da nicht Trumps Zölle? Die treffen uns in vielerlei Hinsicht, klagt Tom Bard. Nicht nur, weil wir gerade erst angefangen haben, in andere Länder nach Kanada in die EU zu exportieren.
Most of us get a vast majority of our raw materials, especially bottles, labels.
Die meisten Distillen in Kentucky beziehen den Großteil ihrer Verpackungsmaterialien aus dem Ausland, die Flaschen, Etiketten und die Verschlüsse. Trumps Zölle könnten also nicht nur den Bourbon-Absatz erschweren, sondern auch den Einkauf verteuern.
The purpose of a tariff is to give us incentive to buy locally. The problem is we don't have those options here.
Bard versteht schon, dass die Zölle den Anreiz schaffen sollen, vor Ort hergestellte Produkte zu verwenden. Das Problem, die gibt es derzeit gar nicht.
Does this drive those businesses to be built? Perhaps, but it will be years. You can't just start these plants up. That's going to hurt us all a bunch.
Vielleicht siedelten sich ja irgendwann lokale Anbieter an, meint Bard, aber bis dahin würden schwierige Jahre vergehen. Hinzu kommt, dass der Absatzmarkt Kanada vorerst weggebrochen ist.
The name calling, the insinuation that, you know, they should be the 51st state.
Trumps Beleidigungen, das Gerede über Kanada als 51. US-Bundesstaat, all das habe die Kanadier zu Recht empört, mit dem Ergebnis, dass auch der Bard Bourbon vorerst von kanadischen Verkaufsregalen verschwunden ist. Um zu überleben, muss Tom Bard die Mehrkosten wohl oder übel an seine Kunden weiterreichen. Seit Beginn von Trumps Handelskrieg bearbeitet er unermüdlich die Parlamentsabgeordneten von Kentucky.
We also fly into Washington D.C. and spend days there, actually meeting face to face with our legislators. So we're very active in making sure they understand.
Gemeinsam mit anderen Branchenvertretern ist Tom jetzt auch mehrfach in Washington vorstellig geworden, um dort Bewusstsein zu wecken für die existenzbedrohenden Folgen des Trumpschen Handelskrieges. Die Whiskybrenner von Kentucky haben eine starke Verbündete in Ashley Watts. Sie ist die Präsidentin der Handelskammer des Bundesstaates mit Sitz in der Landeshauptstadt Frankfurt.
In Kentucky we make things, so we are home to manufacturing.
Hier in Kentucky stellen wir noch Dinge her. Ford, Toyota, General Motors, Corvette. Es gibt hier eine Reihe von großen Autowerken und natürlich Zulieferer. Bourbon kommt auch von hier. Mit UPS und Amazon ist auch Logistik in Kentucky angesiedelt.
When you think about Kentucky, manufacturing, distilling, logistics are some of our larger industries.
Kentucky ist ein Exportstaat. Wichtigster Handelspartner ist Kanada. Entsprechend glaubt Ashley Watts, ihr Bundesstaat leide womöglich mehr als alle anderen unter den Folgen des Zollstreites.
We think here in Kentucky we're actually going to be pretty impacted, maybe even more so than other states.
Klagen wie die von Tom Bard und anderen Unternehmern hört die Kammerpräsidentin derzeit jeden Tag. Immerhin, einen ersten Erfolg konnten die Handelskammer und die Unternehmen des Staates bereits erzielen. Kentuckys republikanische Senatoren Mitch McConnell und Rand Paul kritisieren Trumps Zölle laut und vernehmlich als schädliche Zusatzsteuer.
At the end of the day, a tariff really is just a tax on consumers. It's a tax on Kentuckians.
Ein Grummeln, das zunehmend auch aus republikanischen Reihen zu hören ist. Jim Coleman etwa, der nahe Lexington im westlichen Kentucky eine Farm bewirtschaftet, ist außer sich.
This is raising taxes. I'm a Republican.
Das ist eine Steuererhöhung, schimpft Coleman. Er sei eigentlich durch und durch Republikaner, gerade weil er an niedrige Steuern, wenig Regulierung und Wachstum glaubt. Trump dagegen rase mit 100 Meilen pro Stunde in die entgegengesetzte Richtung. Eigentlich wollte Jim seine Coleman Crest Farm, die vor allem Bioprodukte für den heimischen Markt anbaut, in diesem Jahr erweitern. Doch aus Sorge um Dieselpreise und Personalkosten hat er seine Pläne vorerst auf Eis gelegt. Der hochgewachsene, breitschultrige Afroamerikaner deutet auf die sanfte Hügellandschaft mit den weißen Holzzäunen rund um sein Farmhaus.
Sebastian, this farm was purchased by James Coleman.
Diese Farm hat einst James Coleman gekauft, mein Urgroßvater, der 1845 als Sklave auf die Welt kam. Er ist der Sklaverei entronnen, indem er sich 1863 der Nordstaatenarmee anschloss und mit anderen befreiten Sklaven in Louisiana mitkämpfte, bei einer entscheidenden Schlacht gegen die Konföderierten.
Because these recently freed slaves defeated the well-armed Confederate troops.
Nach dem Bürgerkrieg und dem Ende der Sklaverei konnte Coleman dann Farmland bei Lexington erwerben für $1,200. Sein Urenkel Jim bewirtschaftet die Coleman Crest Farm heute in vierter Generation. Seit Trumps Amtsantritt hat er Geld an der Börse verloren, Personalprobleme, Sorgen um arbeitslos gewordene Kunden. Auch in Kentucky sind haufenweise Regierungsbeschäftigte entlassen worden.
I'm a Republican, but I'm not MAGA. We need a salesman in the White House, not someone that's a disruptor.
Er sei kein Anhänger von Trumps Make America Great Again Bewegung, betont Coleman noch einmal. Er glaubt, dass es vielen in Kentucky, wo vergangenes Jahr 2/3 bei der Präsidentschaftswahl für Trump gestimmt hatten, durch das Zollchaos wirtschaftlich schlechter gehen werde. Das könnten auch die republikanischen Abgeordneten nicht länger ignorieren. Zwar sei es schwer für sie, sich gegen einen Präsidenten der eigenen Partei zu stellen, wenn der aber bei den Wählern in Ungnade fällt, dann sei der Zeitpunkt gekommen, aufzustehen und zu sagen, jetzt reicht's.
To be able to stand up and say, no, enough is enough.
How are you? Come on in, Nina. Hi, come on in, yeah.
Well, good morning. We're just in our typical English class here.
Englischunterricht im Einwanderungs- und Flüchtlingscenter für Nord-Colorado in der Stadt Evans. Im Klassenzimmer sitzen etwa 10 erwachsene Schülerinnen und Schüler aus Peru, Mexiko, Nicaragua. Englischlehrerin Mariah geht mit ihnen gerade das Kapitel Arbeit durch. Direktorin Araceli Calderon erzählt, die Präsidentschaft von Donald Trump und seine angekündigten Massenabschiebungen hätten bei den Einwanderern große Angst ausgelöst. Ins Flüchtlingscenter kämen nun noch mehr Menschen, um Englisch- oder Integrationskurse zu besuchen. Sie hofften, damit ihre Chancen auf die Staatsbürgerschaft oder ein Bleiberecht zu erhöhen.
There is fear and they feel like now they feel the urgency and join classes, join educational pieces on how to protect themselves.
Nach Angaben der Trump-Regierung sind bis März mehr als 33.000 illegal Eingewanderte festgenommen worden. Bisher noch kein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den ersten Monaten der Amtszeiten von Trumps Vorgängern Joe Biden oder Barack Obama. Aber Trump hat viele vor allem durch sein rigoroses Vorgehen geschockt. Durch Festnahmen von Studierenden, die gegen Israel protestiert haben, oder durch Abschiebeflüge von mehr als 200 angeblichen Gangmitgliedern nach El Salvador. Mitzi Moran leitet ein Gesundheitszentrum, das mit dem Flüchtlingscenter zusammenarbeitet. Moran erklärt, vor allem die Abschiebeflüge hätten große Angst ausgelöst.
Es herrscht große Unsicherheit darüber, was bei den Abschiebungen in das Gefängnis von El Salvador passiert ist. Selbst Migranten, die die Staatsbürgerschaft haben, haben Angst. Sie fragen sich, bin ich als nächstes dran wegen meines Namens, meiner Hautfarbe oder weil ich ein Tattoo habe?
Auf dem Weg nach draußen, sagt Araceli Calderon, sie hätten kürzlich die Sicherheitsvorkehrungen für das Migrationscenter erhöht.
We implemented a safety protocol. Everybody who is coming to receive the immigrant and refugee services, they have to stop here.
Ein Wachmann sitzt nun in einem kleinen Raum vor der Tür zum Einwanderungszentrum. Mehr Sicherheit sei ja immer gut, so Mitzi Moran, aber vor allem jetzt.
There is such a heightened
Die Rhetorik im Zusammenhang mit Einwanderern und Flüchtlingen ist so aufgeheizt. Wir haben Sorge, dass Leute, die gegen Einwanderer sind, hier auftauchen und etwas unternehmen könnten, was wir hier nicht wollen.
Im Flüchtlingszentrum selbst sind keine Interviews mit Einwanderern möglich. Aber in einem kleinen Imbiss-Restaurant ein paar Minuten entfernt treffen wir Paula in ihrer Mittagspause. Die Lehrerin ist vor 3 Jahren mit 2 Kindern aus Peru in die USA eingewandert und hat Asyl beantragt. Ihr Anwalt sagt, es sieht nicht gut aus. Beim Gedanken daran, zurück zu müssen, schüttelt die kleine, schüchtern wirkende Frau den Kopf.
Oh, mucha pena, mucha pena.
Es täte ihr in der Seele weh. Und dann sagt sie, sie hofft, dass sich alles zum Guten wendet und Herr Trump nicht bis zum Äußersten geht, dass er mehr Menschlichkeit zeigt.
Mr. Trump no se vaya a los extremos, que tenga más humanidad.
Hans Meyer im etwa 1 Stunde entfernten Denver hat täglich mit besorgten Einwanderern zu tun. Meyer ist Anwalt für Einwanderungsrecht. In seiner Kanzlei arbeiten 5 Anwälte. Ein unscheinbares Wohnhaus in einer ruhigen Seitenstraße. Seit Donald Trump an der Macht ist, erzählt der 51-Jährige, kommen mehr Leute zu ihm, die Rat suchen. Aber weniger entscheiden sich dafür, den Rechtsweg einzuschlagen. Aus Angst.
There's more people seeking advice. There's less people deciding to use the legal channels we have because of fear.
Aus Angst, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und damit ins Visier der Regierung zu geraten. Natürlich seien nicht alle in Denver begeistert von der gestiegenen Zahl von Migranten. 2023 und 2024 sind unter dem damaligen Präsidenten Joe Biden mehr als 40.000 neue Einwanderer in die rund 720.000 Einwohnerstadt gekommen. Notunterkünfte wurden eingerichtet. Die Stadt kam auch finanziell an die Grenze. Er kenne einige, die nicht gerade Migrantenfreunde seien, sagt Meyer.
That's real.
Das ist so und das ist eine legitime Position, aber wir müssen uns an unsere verfassungsmäßige Demokratie halten. Das heißt, Menschen haben das Recht auf ein Verfahren. Wir können natürlich strengere Regeln einführen, aber die müssen human und fair sein.
Die Angst sei überall in der Immigrant Community spürbar, sagt Meyer. Viele würden wohl versuchen, unterzutauchen, in die Schatten verschwinden, wie man hier sagt.
They're going to basically, I think, disappear into the shadows.
Deutlich wurde das vor einigen Wochen, als es in Denver Großrazzien der US-Grenzschutzbehörde ICE gab. Menschen hatten Angst, zur Arbeit zu kommen. In Schulen blieben die Schüler weg. Auch an der Ashley-Grundschule am östlichen Stadtrand von Denver.
This is one of our classrooms here. As you can see, this whole wall has the flags of the students who are in this classroom.
Das ist eines unserer Klassenzimmer, erklärt Schuldirektorin Janet Estada. An der Wand sehen Sie die Flaggen von den Heimatländern unserer Schüler. 70% der rund 400 Schüler sind Migranten, die meisten in den vergangenen 2 Jahren mit ihren Familien eingewandert. Mit Entsetzen denkt Janet Estada an einen Tag Mitte Februar zurück.
I remember coming in and one of my leaders from my instructional leadership team said, where are you?
Ich erinnere mich, ich bin zur Schule gekommen. Eine Kollegin rief mich an, sagte, wo bist du? Komm schnell. ICE durchsucht ein Wohnviertel unserer Schüler. Sie lassen die Kinder nicht in den Schulbus. Sie sei durch die Schule gelaufen. In Klassenzimmern mit sonst 25 bis 33 Schülern saßen gerade mal 7 bis 10 Kinder. Inzwischen, sagt die Direktorin, ist die Zahl der Schüler wieder auf dem normalen Stand. Aber die Angst ist allgegenwärtig. Die Kinder sprechen über ihre Angst, sagt Estada, vor allem, weil von einigen Schülern Vater oder Mutter schon abgeschoben worden seien.
They do talk about it and they talk about the fear, and specifically because some of the students in those classrooms have had parents deported.
Die Kinder seien still, in sich gekehrt. Es sind Erfahrungen wie diese, die in Denver eine Welle der Solidarität ausgelöst haben. Gerade läuft in einem kleinen Nachtclub downtown ein Benefizkonzert für Einwanderer und Flüchtlinge. Draußen vor dem Nachtclub steht Raquel Lane Arellano. Die junge Frau mit den langen blonden Haaren ist die Sprecherin der Bürgerrechtsorganisation Koalition für die Rechte von Migranten in Colorado. Raquel sagt, am Anfang hätten manche noch glauben wollen, dass Trump und seine Regierung es nur auf Schwerstkriminelle abgesehen haben. Aber jeder, der wie sie in diesem Bereich tätig sei, wisse, dass das Netz auf perfide Weise immer weiter gespannt werde. Colorado wird von den Demokraten regiert, gilt als einwanderungsfreundlicher Bundesstaat. Trump droht damit, Staaten wie Colorado Bundesgelder zu streichen. Raquel Lane Arellano empfindet die Situation als extrem beängstigend. Aber sie ist stolz auf Denver und seine Menschen.
I still feel like
ich habe immer noch das Gefühl, dass wir das Schlimmste noch vor uns haben. Aber ich glaube, diesmal ist etwas ganz anders als vor 8 Jahren. Diesmal ist die Community vorbereitet, wie sie es früher nicht war. Es gibt so viel Energie von so vielen Menschen, die füreinander einstehen wollen. Das ist wirklich wunderschön.
Eine Demonstration gegen Donald Trump und Elon Musk in Kansas City im Bundesstaat Missouri. Vorbeifahrende Autos hupen als Zeichen der Zustimmung. Manche Autofahrer zeigen den Demonstranten am Straßenrand aber auch verachtend den Mittelfinger.
We have a very large federal workforce in Kansas City and many, many people have lost their jobs.
Wir haben sehr viele Bundesangestellte in Kansas City und viele haben ihren Job verloren, sagt Elizabeth Duke, die den Protest jeden Donnerstagnachmittag organisiert. Ihr geht es nicht nur um die Entlassungen durch Elon Musks DOGE-Behörde, sondern auch um drohende Kürzungen im Sozialbereich. Allein in diesem Wahlkreis seien mehr als 159.000 Menschen von Medicaid abhängig, der Gesundheitsversicherung für Bedürftige, vor allem Kinder und Ältere.
My husband's a military guy.
Mein Mann ist beim Militär seit langer Zeit, sagt Andrea Bauer, die ein kleines Schild hochhält mit dem Aufruf Resist, leistet Widerstand. Als von Elon Musk die E-Mail an alle Bundesbediensteten mit der Frage kam, was sie zuletzt geleistet hätten, habe ihr Mann nur gelacht und gesagt, das kann ich dir nicht sagen, Elon, weil du keine Freigabe für Geheimdienstinformationen hast. Mein Mann ist jetzt krank, sagt Bauer. Wenn sie seine Veteranenrente kürzen, sind wir geliefert.
If they cut his VA benefits, we're done.
All this American first stuff is simply a way to get power.
All diese Sprüche wie America first, Amerika zuerst, sind für Trump nur ein Machtinstrument, sagt Jim Kindell, ein pensionierter Lehrer. Wenn man dieser Denkweise folgt, sind alle anderen Feinde, denen man misstrauen muss. Die einzige Person, der man vertrauen kann, ist dann Trump selbst.
There are laws and there are procedures in place.
Es gibt Gesetze und Regeln, die man achten muss, meint Kindell. Wir wollen, dass die Gerichte entscheiden, was richtig und falsch ist, nicht allein der Präsident. Und der Kongress als Gesetzgeber hat zurzeit das Rückgrat eines weichen Gebäckstücks, eines Schokoladeneclairs, wie es in einem alten Sprichwort heißt. Für Paula Falkerson, sie ist Krankenschwester, steuern die USA in Richtung Diktatur.
I'm really concerned about us losing our democracy.
Ich mache mir wirklich Sorgen, dass wir unsere Demokratie verlieren. Ich habe große Angst davor, sagt sie.
I think we need to take him seriously.
Man müsse Trump ernst nehmen, wenn er sich selbst einen König nenne und sage, vielleicht bräuchten die Leute nie mehr wählen zu gehen. Trump nehme vielen die Bürgerrechte weg, streiche Regierungsjobs, ohne den Kongress zu fragen, deportiere Migranten ohne rechtliche Prüfung. Das ist etwas, was ein Faschist tut in einem autokratischen Land. meint Farquharson. Das tut man nicht in Amerika.
That's something that a fascist does or an autocratic country. We don't do that in America.
Kansas City gehört zu den Städten mit dem höchsten Anteil an Bundesbediensteten in den USA. Mehr als 30.000 Regierungsjobs gibt es hier bisher, betont Eric Bunch. Er ist Stadtrat, parteilos, steht aber den Demokraten nahe.
Every job that is created by the federal government.
An jedem staatlichen Job hängen mehrere weitere Jobs in der Privatwirtschaft. Wenn Elon Musk, wie angekündigt, 20% der Staatsjobs streicht, dann gehen in der Region Kansas City insgesamt mehr als 14.000 Arbeitsplätze verloren. Und wenn im Bundeshaushalt Sozialleistungen gekürzt werden, muss die Stadt noch mehr Bedürftige versorgen.
Food to get out to food banks.
Elon Musk muss gehen, skandieren diese Demonstrierenden in Topeka im Bundesstaat Kansas, eine knappe Stunde Autofahrt Richtung Westen. Von hier aus hat Christy Davis die letzten 4 Jahre die Fördermittel des Bundeslandwirtschaftsministeriums für ganz Kansas koordiniert. Sie wurde entlassen.
Well, I'm unemployed right now.
Ich bin arbeitslos zurzeit, sagt sie und lacht bitter. Und das Ministerium habe viele der besten jungen Mitarbeiter verloren. Das Angebot der Musk-Behörde an Bundesbedienstete, freiwillig zu kündigen und bis September weiter bezahlt zu werden, hätten vor allem gut ausgebildete, jüngere Leute wahrgenommen, die in der Privatwirtschaft problemlos einen neuen Job finden. Ingenieure zum Beispiel. Und Davis betont, mit den gekündigten Mitarbeitern gehen auch Leistungen verloren.
Most folks in rural Kansas don't know where the funding comes from for their roads.
Den meisten Leuten im ländlichen Kansas ist nicht bewusst, woher das Geld kommt für ihre Straßen, für ihre Krankenhäuser, ihre Wasserleitungen. Sehr viel kommt aus Bundesmitteln und vieles davon will die Trump-Regierung kürzen. Wenn sie im Gesundheitsbereich bei Medicaid kürzt, werden Krankenhäuser schließen. Wenn sie im Bildungsbereich kürzt, wird es die öffentlichen Schulen treffen, die das Herzstück vieler Ortschaften sind.
Die Leute in Kansas sind traditionell sehr loyal gegenüber der Republikanischen Partei, sagt Christy Davis. Sie kommt selbst aus einer solchen Familie. Aber, betont sie, die Partei war hier früher nicht die MAGA-Partei Donald Trumps. Sie war eher progressiv, stand für sozialen Wandel, Reform, Hilfe für andere. Das ist Teil unserer Geschichte, sagt Davis. Und heute? Beginnen auch Republikaner zu zweifeln, ob Trump hält, was er versprochen hat?
Wir haben von Präsident Trump gehört, dass am ersten Tag die Preise runtergehen werden. Das ist nicht passiert. Ich denke, dass das Vertrauen in die jetzige Regierung auch in ländlichen Gebieten zu erodieren beginnt. Ich sehe weniger rote MAGA-Kappen mit der Aufschrift Make America Great Again. Ich komme viel herum in Kansas und lebe selbst in einem Ort mit 900 Einwohnern. Ich weiß, was dort Sache ist.
And I know what I see there.
Erwacht im republikanischen Kernland im mittleren Westen der USA langsam Widerstand? Dreht sich die Stimmung gegen Trump? Sherman Smith ist Chefredakteur des Kansas Reflector, ein unabhängiger, stiftungsfinanzierter Online-Dienst, in manchen Regionen die einzig verbliebene seriöse Informationsquelle, seit die Lokalzeitungen dort verschwunden sind.
Yeah, you know, I think this is a rare political moment where we see people more interested and engaged in what's happening politically than ever before.
Ich denke, dies ist ein seltener politischer Moment. Viele Leute sind interessierter an Politik als je zuvor. Die Wähler in Kansas haben Donald Trump mit überwältigender Mehrheit gewählt. Gleichzeitig sind viele besonders stark von seinen Entscheidungen betroffen. Ich erlebe mehr Protest, als ich in gut 20 Jahren Journalismus hier bisher erlebt habe. Gegen Doge, gegen die Zölle. Vieles wird als sehr chaotisch wahrgenommen.
Und was wird das am Ende bewirken?
Im Moment ist öffentlicher Protest der einzige Weg zu widersprechen. Die Gerichte agieren sehr langsam. Die Republikanische Partei wird weiter von Trumps MAGA-Bewegung dominiert. Aber es gibt hier in Kansas einen starken traditionellen Parteiflügel. Das bleibt ein spannender Kampf zwischen moderaten und ultrakonservativen Republikanern.
Am Ende wird sich auch Trump dem Urteil der Wählerinnen und Wähler stellen müssen, sagt Smith. Noch hält das demokratische System, meint er, Noch sind die nächsten Wahlen nicht gefährdet.
You know, voters get to decide who they want to represent them, and so far that's not in jeopardy.
100 Tage Donald Trump. Sebastian Hesse, Nina Barth und Rolf Burchardt berichteten aus den USA. Und wir schauen jetzt auf den Ostersonntagsverkehr und die Nachrichten aus aller Welt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring. Zwischen Leest und Großkreuz in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle. 10 Minuten Verzögerung. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Teupitz und Bayreuth-Mark ist nach einem Unfall nur noch die Standspur gesperrt. Der Stau löst sich hier gerade auf. Stadtverkehr Berlin. Vorsicht auf der A100 Stadtring Richtung Wedding. In Höhe Oberlandstraße ist nach einem Unfall nur die rechte Spur frei und hier sind Leute auf der Fahrbahn. Tiergarten und Mitte. Die Straße des 17. Juni in die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor bis zum Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Aktuelles zur S-Bahn. Die S47 fährt wegen einer Weichenstörung nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld. Und wegen Bauarbeiten fahren Busse statt Bahnen für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis Mittwoch Betriebsschluss und für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis zum 4. Mai.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hat er zuvor vertretungsweise an Kardinal geleitet. Franziskus zeigte sich erst im Anschluss an die Messe. Aus Rom Lisa Weiß.
Der 88-Jährige erholt sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Der Papst hat aber die Osterbotschaft selbst vorbereitet, wenn auch nicht selbst gesprochen. In ihr hat er sich für Frieden und gegen ein allgemeines Wettrüsten ausgesprochen, für Religionsfreiheit, Gedanken- und Redefreiheit und Respekt vor der Meinung anderer.
Das russische Militär hat trotz einer angekündigten Feuerpause wieder Ziele in der Ukraine angegriffen. Ukrainische Behörden sprachen von dutzendfachem Beschuss durch die russische Armee. Russland warf wiederum der Ukraine vor, die Feuerpause gebrochen zu haben. Gestern hatte Russlands Präsident Putin eine 30-stündige Waffenruhe über Ostern erklärt. Der ukrainische Staatschef Selenskyj und westliche Staaten forderten dagegen eine längere Feuerpause. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass Waffen im öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit verboten werden. GdP-Chef Roskopf sagte, im Moment gäbe es einen Flickenteppich an Regelungen. Andreas Gerlach.
Jedes Bundesland habe eigene Vorschriften. Der Bürger wisse oft selbst nicht, ob es gerade eine Verbotszone an einem Bahnhof gibt oder nicht. Deshalb hofft die GdP, dass die Innenministerkonferenz für eine bundesweit einheitliche Regelung sorgt. Roskopf stellt aber klar, wir wollen keine Vollkontrollen. Die wären auch nicht machbar. Aber gerade abends würden bestimmte Bahnhofsbereiche zu Angsträumen.
Der Landesschülerrat Brandenburg warnt vor den geplanten Kürzungen im Bildungsbereich. Landesschülerratsprecher Tarnus sprach von einem grotesken Zeichen. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler würden verunsichert. Den Schulen fehle schon jetzt Geld. Nach den Plänen der SPD-BSW-Koalition soll unter anderem die Zahl der Lehrerstellen in den kommenden beiden Schuljahren sinken. Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Hertha BSC ist in der zweiten Fußball-Bundesliga.